Gründercast. Gemeinden gründen, Gemeinden entwickeln, Gemeinden multiplizieren. Alles, was ihr dazu braucht, findet ihr hier. Von Klaus Schönberg und Björn Wagner.
Ich bin Klaus Schönberg, Referent für Gemeindegründung im Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden und mein Herz schlägt für Gründerinnen, für Ekklesiopreneure, für Pionierinnen und experimentelle Macher. Und virtuell neben mir sitzt Björn Wagner in Marburg.
Genau, ich bin auch virtuell da und mein Herz schlägt für alles, was neu ist, was innovativ ist, was dafür geht, dass man ja Dinge neu gestaltet, und deswegen bin ich hier gerne dabei beim Gründercast. Und ebenfalls virtuell zugeschaltet ist unser Interviewpartner heute, das ist Jens Stangenberg. Jens, du bist Gründungspastor der Zellgemeinde in Bremen. Sag du doch mal Hallo zu deinen Hörern und zwei, drei Sätze so dazu, wer du bist.
Jo, also moin hier aus dem Nordwesten. Ich freue mich, dass ich dabei sein kann hier. Vielen Dank für die Einladung. Also zu mir kurz: 56 Jahre, 30 Jahre Pastor, also an verschiedenen Stellen mit verschiedenen Erfahrungshintergründen dabei natürlich. Aber was mich aktuell gerade beschäftigt ist, heute kriegen wir so 6 Tonnen Erde geliefert auf unsere Auffahrt und mir geht es um Permakultur. Ich würde gerne ausprobieren, wie Pflanzen so sich wechselseitig gegenseitig bedingen, weil das ist ein großes Thema, was mich beschäftigt, wie wir ökologischer leben können, nachhaltiger leben können. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch zu der Generation gehöre, die das einmal erlebt, dass man mit regenerativen Energien vollständig leben kann.
Wow. Jens Stangenberg, du bist nicht nur Gemeindegründer, sondern auch Buchautor und Podcaster. Legendär sind deine Serien zum Bibelfundamentalismus. Die kirchengeschichtliche Serie zu den radikalen Reformatoren hat mir sehr gut gefallen, genauso wie die Bibelkunde zum Neuen Testament. Meine erste Begegnung mit dir war bei einer Predigt von dir. Du standst als Clown verkleidet hinter einer Kanzel und fragtest provokativ die Leute: Soll ich euch zeigen, wie man aus dem Stand über eine Kanzel springt? Und die Leute begeistert: Ja, unbedingt! Sekunde Schweigen. Und dann antwortet er: Wäre das wirklich etwas Mutiges und Besonderes? Schweigen. Und dann antwortet er in die Stille hinein: Ich will euch etwas wirklich Mutiges und Besonderes zeigen. Und dann sprach er über die Nachfolge Jesu.
Ein mutiger Prediger, hm? Der Jens Stangenberg.
Ja, meine Güte. Also ich meine, Klaus, wenn du da das ansprichst, das ist schon eine tolle Erinnerung. Das liegt jetzt aber fast 30 Jahre zurück, dass, wenn ich mich richtig entsinne, dann war das eine Pastorenkonferenz, wo ich so eine Zwischeneinlage gemacht habe. Und das war schon eine sehr spannende Zeit. Später habe ich als Pastor dann nicht mehr als Clown gespielt, weil Leute bei uns in der Gemeinde dann irgendwann durcheinander kamen, so mit diesem Rollenbild. Und Leute auf der Kanzel einen dann nicht mehr so richtig ernst genommen haben. Und deswegen war das nicht so ganz ideal, denn so die Clown-Rolle irgendwie auch zu haben. Aber man konnte einfach viele Dinge natürlich sagen und ansprechen, die so manchmal im traditionellen Gemeindesetting vielleicht Leuten eher auf den Schlips getreten sind oder dass man ihnen auf den Schlips getreten hat, so meine ich das. Also von dort her, also Stichwort überhaupt irgendwie was Mutiges oder was Besonderes oder wie auch immer, was man jetzt heutzutage macht. Mein Eindruck ist, wenn ich da kurz so den Gedanken zu erläutern kann, also was mich beschäftigt ist, dass manchmal das Besondere schon so häufig ist, dass es irgendwie wieder normal geworden ist. Also das Mutige ist gar nicht unbedingt nur das Besondere, irgendwie sowas Besonderes zu machen, sondern mir scheint es heutzutage manchmal so ganz seltsam zu sein, dass das Einfache das Mutige ist. Also dass man Dinge wieder einfacher machen muss, dass das Schlichte, das Elementare ja irgendwie mutig ist, dass man wieder sich reduziert im Leben auf das Wesentliche. Und ich meine, das ist ein Stück weit auch das Thema Ankerzellen. Also wenn wir irgendwie ja gleich wahrscheinlich drüber reden werden, dass man auf das Wesentliche, auf das Elementare reduziert. Und das beschäftigt mich sehr, wie das geht und wie man das machen kann.
Ja, also da sind wir schon mitten im Thema. Genau, darum haben wir dich ja eingeladen, zum Thema Ankerzellen zu reden. Wir finden das ziemlich besonders und mutig, Ankerzellen anzufangen. Aber vielleicht magst du uns einfach sagen, was Ankerzellen sind und wie du dazu gekommen bist.
Ja, das mache ich gerne. Also dafür muss ich so ein kleines bisschen ausholen, weil es ist alles noch sehr frisch. Ich empfinde das als ein bisschen wie eine Abenteuerreise, weil manche Dinge geschehen, die ich so in der Form 20 Jahre nicht erlebt habe oder auch gar nicht mehr richtig für möglich gehalten habe. Also wenn ich kurz erläutere, wie wir dazu gekommen sind, das zu machen, wie unterbrecht mich, wenn ihr irgendwie was anderes genauer nachfragen wollt. Also wenn vor jetzt ziemlich genau einem Jahr ist der Lockdown gewesen, der erste Lockdown, und eigentlich ist es aus der Not geboren, dass ich mich für mich gefragt habe, auch als Pastor, haben wir eigentlich nur eine Schönwetterreligion oder wie kommen wir damit zurecht? Also was gibt uns eigentlich Halt und kann es das Digitale dabei helfen? Und damals haben wir als Gemeinde mit einer Handvoll Leuten damit begonnen, jeden Tag um 18 Uhr uns online per Zoom zu treffen und nur zusammen die Bibel zu lesen und zu beten. Und das war eigentlich, also daraus kommt auch das Wort, ist daraus geboren, Anker. Es war wie so ein Anker in stürmischen Zeiten. Das war ja das Komische am Anfang bei der Pandemie. Alles war so windstill, alles war so ruhig, aber irgendwie war es innerlich total stürmisch alles, weil so viele Umbrüche dadurch ausgelöst wurden. Das war das eine, sage ich mal, so aus der Not geboren. Aber das andere, das merke ich erst im Laufe der Monate jetzt auch, ist, dass es da eine lange Frustrationsgeschichte bei mir auch gibt. Also ich bin seit gut 20 Jahren unterwegs mit dem Thema Zellgemeinde, mit Kleingruppen. Und in Deutschland hat das nie so richtig gegriffen. Also Gemeinden haben das immer wieder probiert, aber häufig sind es dann Hauskreise, die so als Anhängsel empfunden werden zum restlichen Gemeindeleben, zum Gottesdienst. Und bei mir, mich hat das weltweit fasziniert, also die ganze Zellgemeindebewegung, aber ich habe es so nicht erlebt, dass wirklich kleine Gruppen alltagsintegriert die Hauptdynamik für das christliche Leben ausmachen und der Sonntag als Versammlung, als Gottesdienst eher ein Ergebnis davon ist, also was man in der Woche miteinander erlebt. Und das war ein weiterer Aspekt. Und noch ein weiterer Aspekt ist, dass ich mich jetzt schon seit mehreren Jahren auch mit dem Thema fluide Kirche beschäftige und überlege, was bedeutet das eigentlich, dass Kirche, also dass Menschen die Bindung an eine Institution verlieren. 2007 war jetzt das iPhone, was auf den Markt gekommen ist. Und seitdem, es gibt ja Untersuchungen, Christian Schwarz hat dazu einiges untersucht, seitdem nimmt der Gottesdienstbesuch ab, also weltweit, aber Leute fühlen sich trotzdem verbunden mit der Gemeinde. Und das hängt alles mit der Digitalisierung zusammen. Und deswegen ist das Thema nicht wirklich neu, also jetzt seit der Pandemie, was jetzt kommt, aber irgendwie scheinen es jetzt alle verstanden zu haben, dass es keinen Weg mehr zurück gibt, dass wir mit der Digitalisierung leben müssen. Und das klingt alles noch so ein bisschen negativ, aber ich habe auch im letzten Jahr gemerkt, welche Chancen darin stecken, obwohl ich selbst eigentlich im Internet einige Dinge mache. Und deswegen, wenn ich jetzt Richtung Ankerzellen überlege, wie es entstanden ist, also richtig Schwung ist eigentlich erst seit November reingekommen, jetzt seit 4 Monaten. Wir haben nach dem Sommer, habe ich online mal einen Link gepostet bei einem Artikel auf dem Blog von Tobias Feigs. Und ein paar Leute haben reagiert und ich wollte sehen, gibt es da überhaupt Interesse, weil das war eigentlich ein Versuchsballon. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ein ganz kompaktes Format, 35 Minuten Kernzeit online, sich zusammen zu treffen, ein kurzer Check-in, so eine Wahrnehmung voneinander, wie man unterwegs ist, gerade wie man am Bildschirm sitzt, dann ein sehr konzentriertes Bibellesen und miteinander beten. Und das ist jetzt sehr kurz, man muss das genauer gleich erklären, also wenn wir da Zeit zu haben, dass man, wie das ganze Format funktioniert, weil es ist nicht einfach nur simpel Bibellesen und beten. Es ist eine ganz bestimmte Form, wie man das macht. Und was ich aber so spannend dabei fand, ist diese Ausgangsfrage, wo weltweit ja schon längst Christen damit zu tun haben. Wenn sie zum Beispiel in Verfolgungssituationen leben müssen, dann haben sie kein Gebäude, wo sie sich treffen. Oder sie haben vielleicht auch keinen Pastor, Pastorin, die amtsmäßig alles abwickelt. Sie haben kein öffentliches Gottesdienstprogramm. Vielleicht haben sie auch kein Geld mehr, weil ihre Konten eingefroren wurden. Und eigentlich ist es genau dieselbe Situation, die wir jetzt haben. Also die Frage ist, was tut man eigentlich, wenn Menschen in kleinen Gruppen Jesus folgen wollen? Was tut man denn? Das meine ich mit diesem elementarer werden. Und dann kommt eben dazu, dass ich auch überlegt habe, ein Format zu finden, was kein Geld kostet. Also wo man nicht extra jetzt irgendwie digital was bezahlen muss. Und das war letztendlich die Herausforderung, dieser Zoom-Account, der ja im kostenlosen Format 40 Minuten Zeit bietet, sonst muss man ein Upgrade machen. Und die Personengruppengröße, die sich dann über die Zeit als gut erwiesen hat, ganz praktisch, sind so 4 bis 7 Personen. Das ist eine relativ kleine Gruppe, das sind nicht 12 Leute wie bei Jesus oder 10 Leute oder so, sondern 4 bis 7. Und am Anfang konnte ich nicht erkennen, ob das funktionieren wird, ob es zu klein ist, ob Leute verbindlich dabei sein würden. Aber es hat sich erwiesen als ein sehr starkes Format, wo Leute wirklich regelmäßig dabei sind. Heute Morgen war ich schon in einer Ankerzelle um 6 Uhr früh dabei und eine kleine Gruppe von 5 Leuten, die bevor der Tag beginnt, sich so online zusammentreffen, deutschlandweit verstreut. Und meine Hauptleitfrage, jetzt nicht nur negativ, wo sind die ganzen Begrenzungen, wie kommen wir damit klar, sondern die positive Leitfrage lautet für mich, was baut den inneren Menschen auf? Also was gibt uns Energie? Und das, glaube ich, ist auch eine Frage, die wir auch bei allen Gottesdiensten durchdenken müssen. Also es geht nicht einfach um Programm, um Konsumverhalten, um Bespaßen von Leuten, um immer was Besonderes und Cooleres zu machen, sondern für mich ist das super elementar. Was gibt mir in meiner christlichen Jesus-Nachfolge Energie? Was gibt mir spirituelle Energie? Woher bekomme ich Kraft? Und da, glaube ich, kommen wir nicht drum herum, an die apostolischen Texte miteinander zu beten und als mehrere Personen miteinander Jesus folgen zu wollen. Also das mal bis hierhin, aber fragt gerne nach, wenn ihr spezieller was dazu hören wollt oder was auch die Hörerinnen und Hörer interessieren könnte.
Ja, vielleicht mache ich eine kurze Rückfrage, weil mir fällt total auf, dass deine Episode von vor 30 Jahren, wo du nicht über die Kanzel gesprungen bist und keinen riesen Aufwand gemacht hast, aber einfach vielleicht simpel über die Nachfolge geredet hast, jetzt ja eigentlich in den Ankerzellen so ähnlich ist. Weil das ist ja ein simples Format. Hat dich Neil Cole inspiriert auch zu diesen Sachen? Weil der ist ja so ein bisschen der Vater der Hauskirchenbewegung oder der Hauszellenbewegung.
Ja, also das meine ich im positiven Sinne mit Frustrationsgeschichte. Also auch wenn das ein negatives Wort ist. Aber ich habe praktisch jetzt, wo ich hier gerade sitze in meinem Büro in Bremen, privat zu Hause, also wir sind eine Kirche ohne Gebäude. Wir arbeiten schon seit 15 Jahren bewusst ohne Gebäude. Dorther ist das für uns gar nicht so neu. Und trotzdem hat uns diese ganze Pandemie-Geschichte doch nochmal irgendwie ein bisschen kalt erwischt. Also weil wir gemerkt haben, so ganz gut sind wir doch noch nicht drauf eingestellt. Und wenn du Neil Cole ansprichst, organische Gemeinde, alles, was da ja auch in Hintergrunddynamik ist, das sind alles die Bücher, die hinter mir im Regal stehen. Ja. Also jetzt, wo ich hier gerade sitze. Und ich habe die mit hoher Begeisterung gelesen, aber ich sage das ganz ehrlich. Also ich habe vieles probiert und habe auch an meiner Persönlichkeit gezweifelt zwischendurch, ob man das hinkriegt und irgendwann an unserem Land, in unserer deutschen Kultur, weil die sehr Gebäude und Pastoren und programmorientiert auch kirchlich aufgestellt war. Und deswegen stehe ich also bei dieser Ankerzellengeschichte, wenn ich das Abenteuerreise nenne, dann stehe ich auch immer noch so halb neben mir, weil ich das noch immer nicht ganz glauben kann, dass das wirklich echt ist, was wir erleben. Weil ich habe eigentlich 20 Jahre mich langsam daran gewöhnt, dass das nicht funktioniert in unserem Land. Ja, und deswegen bin ich da auch sehr begeistert und könnte jetzt auch sehr viel weiter dazu reden. Also ihr müsst mich da stoppen oder unterbrechen, weil ich habe so viele Geschichten jetzt erlebt mit Leuten. Was? Ja, tu das mal. Ja, genau. Genau, wir sind ja also hier live.
Ich als Hörer bin jetzt hier so begeistert und sage, also wie funktioniert denn eine Ankerzelle? Was muss ich mir darunter vorstellen?
Ja.
Also dazu muss ich jetzt mal was sagen.
Ich versuche das mal zu beschreiben, weil es das andere ist da dran. Also ich weiß, ich habe so eine jahrelange Diskussion, also weil ich zwischendurch auch Seminare in Gemeinden gemacht habe, immer die Diskussion, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Hauskreis und Zellgruppe, so ungefähr? Müssen wir da so eine Begriffsdiskussion drüber machen? Können wir es nicht einfach nennen, wie wir so wollen? Das ist einfach eine kleine Gruppe, wo Leute nett zusammensitzen. Und das ist mir jetzt aber nochmal ganz neu deutlich geworden beim Thema Ankerzellen. Deswegen habe ich auch den Begriff Zelle damit reingenommen, auch wenn das im Deutschen immer nicht so wahnsinnig toll klingt. Da klingt immer so ein bisschen Gefängnis und was Zwanghaftes mit. Aber die Logik ist ja was Organisches, also was so klein ist und so elementar dynamisch ist, dass es wie eine Kraftquelle auch funktioniert. Ich liebe auch das Wort Brennstoffzelle. Es ist eigentlich sowas wie eine spirituelle Brennstoffzelle, dass man mit ganz elementaren Bausteinen, also Wasserstoff, Sauerstoff so ungefähr, in einer gewissen Kombination plötzlich Energie gewinnt. Und was ich also um das gleich zu erläutern, ich komme da gleich drauf zurück, es ist Folgendes. Wenn ich zum Beispiel, wenn Leute jetzt einsteigen, es gibt ja eine Website mit Ankerzelle, wenn sie einsteigen, dann gibt es manche Leute gerade auch aus kirchlichen Leitungspositionen.
Genau, bitte, kannst du kurz einfach die URL sagen, also wie man Ankerzelle findet?
Ja, also ganz simpel, ankerzellen.de. Und ich bin sehr froh, dass ich diese Domain, dass sie noch frei war, also so eine kurze und so eine klare Domain, gerade mit so einem eingänglichen Begriff. Und dieses Wort Ankerzellen ist eigentlich sonst ein positiver Begriff in der Biologie, auch Körperzellen, die irgendwie gut so als Ankerzellen funktionieren. Und ansonsten gab es den Begriff noch nicht. Und deswegen war ich froh, dass ich den so verwenden konnte, dass man den sehr gut im Internet findet. Und der Gedanke, wenn Leute zum Beispiel jetzt davon hören, auch wenn wir diesen Podcast machen, die vordergründige Sicht ist immer, ach so, da geht es nur um Bibellesen und Beten, was ist daran Besonderes? Und das meine ich mit diesem, wo man irgendwie auch neu wieder elementarer werden muss, weil ich finde das so schade. Ich lese die Bibel seit vielen Jahren mit Begeisterung von jung an, also als ich Christ geworden bin. Aber es gibt ja inzwischen eine Reihe von Untersuchungen, Bibelgesellschaften, die untersuchen, wie wenig Menschen inzwischen die Bibel lesen und wie auch das Bibelwissen abnimmt. Entschuldigung. Und wie man das Gefühl hat, ach, das lockt doch keine Katze mehr oder Hund hinterm Ofen vor, dass man zusammen die Bibel liest. Da muss doch was Cooleres kommen. Und ich wusste wirklich nicht, ob Leute dazu bereit sind. Aber der Punkt, um Folgendes, um darauf zurückzukommen, wie laufen solche Ankerzellen ab? Die Bibel ist eher so etwas wie ein Katalysator, um Prozesse auszulösen, um biografische Prozesse auszulösen. Und wir sind in unserer Kultur gewöhnt daran, die Bibel sehr verkopft zu lesen, analytisch zu lesen, kritisch zu lesen, exegetische Untersuchungen an Bibeltexten zu machen. Aber das verhindert manchmal, dass man durch den Text hindurch das Reden des Geistes hören kann. Also ich nenne das, dass der Text, die apostolischen Texte, zu einem Resonanzraum des Geistes werden. Und das ist eine bestimmte Ablaufdynamik, die man dafür braucht, damit dieses Wunder geschieht. Nämlich, dass man, ich nenne das, den Text hörend, mit einem hörenden Herzen lesen. Und wenn wir also uns online so zusammentreffen, nachdem es so einen kurzen Check-in gibt, so ein kleines Blitzlicht, mit welcher Verfassung bist du gerade am Bildschirm, das sind so die ersten 10 Minuten. Die nächsten 15 Minuten ist dann der Bibeltext, der im Zentrum steht. Und ich suche bewusst einen Text aus, der nicht mein Lieblingstext ist. Häufig orientiere ich mich nach dem Zufallsprinzip, wie bei den Losungen, dass also ich die Tageslese nehme oder den Lehrtext und dann den Kontext lese, dass Leute nicht nur einen Vers lesen. Und heute Morgen zum Beispiel war Kolosser 1 dran und ein wunderbarer Text, wo dann der 19. und der 20. Vers der Lehrtext für den heutigen Tag war. Und wenn man dann diesen Text am Bildschirm teilt, also das ist sehr inspiriert auch von dieser Technik, nenne ich das jetzt mal, oder Methode von Bibelteilen. Aber Bibelteilen dauert häufig eine Stunde 15. Da hat man mehr Zeit, da gibt es mehr Stille und Meditationsphasen. Dieses ist jetzt das Kompaktformat und man liest sich den Text laut vor in Abschnitten und dann fängt an, der Text sowas wie ein Klangraum zu werden. Was ich zum Beispiel ganz neu spannend finde, ist, wir sind ja aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands zusammen. Es sind auch Leute aus Norwegen dabei oder aus der Schweiz und so weiter. Jetzt mit den 100 Leuten, die aktuell dabei sind. Und wenn du zum Beispiel einen Bibeltext mit unterschiedlichen deutschen Dialekten liest, dann fängt an, plötzlich der Text ganz interessant zu werden. Ja? Wow. Also wenn du mit tiefstem Bayern-Dialekt plötzlich den Text hörst oder mit Thüringer-Dialekt oder mit norddeutschem Dialekt, je nachdem. Und plötzlich denkst du, Mensch, das habe ich ja noch nie so gelesen im Text. Also das ist der erste Schritt. Wir lesen uns den Text laut vor. Und dann geht es nicht darum, mit dem Kopf irgendwas Kritisches darin zu finden und drüber zu diskutieren, weil das ernährt nicht den inneren Menschen, sondern das bläht nur den Kopf auf. Also Bibelwissen gibt's genug. Die Frage ist, was berührt das Herz? Und das hören Leute praktisch aus dem Text heraus dann für sich. Und ganz spannend ist es dabei, jeder hört für sich was anderes. Also je nachdem, in welcher Verfassung, Entschuldigung, je nachdem, in welcher Verfassung du den Text liest, ob du ihn morgens liest, abends liest, mittags liest, je nachdem auch in welcher Stimmungslage du den Text liest, werden dir unterschiedliche Dinge auffallen. Also das heißt, ein und derselbe Text hat nicht eine richtige Auslegung, sondern je nach biografischer Erfahrung, je nach gemeindlichem Hintergrund, das ist ja konfessionsübergreifend, was wir machen, da sind Leute aus allen konfessionellen Hintergründen dabei, hast du gewisse Erfahrungen, Prägungen, die du mitbringst, und mit dieser Prägung liest du den Text. Und dann leuchten bestimmte Dinge bei dir auf und das teilen wir uns dann mit. Und die oberste Regel lautet, nicht kommentieren, nicht bewerten, nicht rückfragen, keine Diskussion, sondern wenn zum Beispiel 7 Leute jetzt in einer Gruppe zusammen sind, dann haben wir zum Schluss 7 Perspektiven, die aufleuchten. Und wenn man das noch im Ohr hat, was die anderen gesagt haben, was man selbst gesagt hat, dann entsteht sowas wie eine, ja, fast sowas wie eine spirituelle Kathedrale, wie ein Kaleidoskop, wo plötzlich durch den Text hindurch einzelne Passagen aufleuchten und lebendig werden und so lebendig werden, dass sie nicht einfach nur eine Buchstabenansammlung sind, die man jetzt liest, sondern dass das Herz berührt wird. Also dann melden Leute zum Beispiel zurück, wenn sie das zum ersten Mal so erleben, dass sie dieser Bibeltext, was ihnen wertvoll geworden ist, den ganzen Tag über sie begleitet hat oder manchmal sogar die ganze Woche oder ihre Perspektive auf den Tag verändert hat, wenn wir uns früh morgens getroffen haben. Und wie gesagt, das Spannende ist, würde man mit derselben Gruppe denselben Text morgens und dann ein zweites Mal abends lesen, würden wieder andere Dinge aufleuchten. Was ich damit sagen will, ist, die Bibel ist nie langweilig, wenn man sie so zusammen liest. Wenn man sie alleine liest, und ich habe sie mehrfach durchgelesen, also die Bibel, dann denkt man irgendwann, ach, die Passage kenne ich doch, ach, das weiß ich doch, was da gemeint ist. Wenn man sie aber mit anderen Leuten zusammen liest, und jede Gruppe ist neu spannend, also ich bin in einer Reihe von Ankerzellen dabei und jede Gruppe ist neu spannend und ich denke, Mensch, ich bin 30 Jahre Pastor, ich habe das noch nie so gelesen, wie der Text jetzt gerade von jemandem wahrgenommen wird. Und das ist toll. Und dann gibt es eine dritte Phase, um das zu Ende noch zu erläutern, wie so ein 35-Minuten-Ablauf ist. Dann gibt es eine dritte Phase, zusammen zu beten, aber auch nicht zu schnell in Fürbitte zu rutschen, sage ich mal, weil ich finde, so eine Fürbittezeit kann einem leicht depressiv machen. Da fällt einem immer was ein, wofür man beten kann. Und das macht einen depressiv. Das baut nicht den inneren Menschen auf. Ja, sondern ich nenne das Beten entlang des Textes. Dass das, was an Wahrheit aufgeleuchtet ist, dann auch nochmal ausgesprochen wird im Gebet. Und es gibt ja unterschiedliche Gebetstraditionen. Manche sind eher stiller und liturgisch, manche im freikirchlichen Bereich beten so ganz frei immer mit neuen Begriffen. Und dieses ist so eine Zwischenkombination. Also man hat den Text vor Augen, man hat gerade ja etwas ausgesprochen, was einem wertvoll geworden ist am Text. Und jetzt geht man gemeinsam in die nächste Phase, dass man direkt mit Jesus redet und dass man durch das gemeinsame Beten sich wieder gegenseitig inspiriert. Und dann schließt man diese ganze Zeit mit gemeinsamem Segen ab. Also das ist so eine Kurz- und Schnellbeschreibung, aber was ich damit besonders eben herausheben möchte, und das begeistert mich, und das kommt eher aus der Softwareentwicklung, weil ich arbeite ja auch mit Software und so, es gibt gerade der Softwarebereich ist sehr prophetisch von den gesellschaftlichen Entwicklungen, was da passiert. Und es gibt eine Technik, die heißt Scrum, wo Leute sich in kleinen Gruppen kurz zusammenstellen, kurz abstimmen, was zu tun ist und dann wieder zurück in den Alltag reingehen. Im geistlichen Bereich würde man sagen, spirituelle Exerzitien, so Exerzitien im Alltag oder Tagzeitengebet. Und ganz ähnlich ist diese Logik. Also es gibt nicht den großen Leiter, der da jetzt irgendwie direktiv sagt, wie es ablaufen soll, sondern es ist eine Prozessdynamik, die alle Gruppenteilnehmer kennen, und derjenige, der das leitet, ich vermeide eigentlich dieses Wort, der moderiert eigentlich nur den Prozess. Deswegen finde ich diesen Softwarebegriff Host so gut, also ein Gastgeber, ein Prozessbegleiter, und das kann jede Person machen. Also wenn wir eben gerade über organische Gemeinde von Neil Cole gesprochen haben, ich habe nie so richtig in den Büchern begriffen, wie diese Multiplikation funktioniert, also wie jeder sozusagen eine Gruppe leiten kann. Aber dieses hier ist ein Format, wie genau das passiert. Heute Morgen hat gerade wieder jemand gesagt, ach, jetzt würde ich mir auch zutrauen, eine Gruppe zu moderieren, und nächste Woche übernimmt er die Moderation. Also so einfach, innerhalb von 3-4 Malen können Leute, die Prozesslogik verstehen, können selbst so ein Ankertreffen moderieren und leiten in Anführungsstrichen. Und wenn sie noch ein bisschen mehr Übung haben, trauen sie sich zu, selbst so eine Gruppe anzubieten und andere Leute einzuladen und anzuleiten. Und das geschieht innerhalb von wenigen Wochen. Man muss nicht ein Jahr lang eine Zellgruppenleiter-Schulung machen und 5 Bücher dazu lesen. Es geschieht so intensiv, so intuitiv, dass ich, wie gesagt, also mit Staunen daneben stehe und begeistert bin. Wow. So, das war jetzt viel. Jetzt habt ihr eine dicke Packung abgekriegt, ja.
Man sagt ja, dass das Herz voll ist, geht der Mund über. Von daher, dein Herz ist voll von Ankerzellen. Ankerzellen.de, einfach nochmal, um die Webseite zu sagen, ist ja wirklich ganz einfach und können sich dann ja die Zuhörerinnen und Zuhörer auch auf jeden Fall auf der Webseite selber anschauen, die ziemlich gut gegliedert ist und wo ganz viele Informationen auch so für Einsteiger und so bereitstehen.
Das war ein Speech. Ich sag mal, was ich verstanden habe. Ankerzellen, elementar und einfach, benötigen einen Gastgeber, einen virtuellen Host, ausgerüstet mit der prophetischen Software und der Vermeidung von depressiver Fürbitte, bauen wir eine spirituelle Kathedrale. Ist das so ungefähr richtig?
Nicht schlecht, das werde ich mir gleich notieren. Schöne Formulierung. Interessant übrigens, also jemand bei Ankerzellen hatte mir vor kurzem ein Zitat geschickt, dass wir bei Martin Buber gefunden, dialogisches Leben, miteinander zusammen sozusagen Texte erkunden. Da war die Formulierung, das sind öffentliche Katakomben, in denen wir uns treffen. Das fand ich ganz hammerhart, das war sehr cool. Ja.
Ja. Wow. Spirituelle, finde ich auch stark.
Kathedralen, öffentliche Katakomben, und wir bauen das Ganze mit einem Gedächtnispalast auf, um dem ganzen Podcast zuzuhören. Jens, ich habe verstanden, dass Ankerzellen eine Antwort auf die Herausforderung ist, digital zu kommunizieren und gleichzeitig darin geistliche Erfahrungen zu machen. Wie sind denn die Rückmeldungen von den Teilnehmern und für wen eignen sich Ankerzellen besonders?
Ja, das ist für mich auch sehr spannend. Also ich würde wahrscheinlich die Sache schon abbrechen, wenn es keine Rückmeldung geben würde. Und ich war selbst sehr interessiert, aus welcher Ecke und welcher Form Rückmeldungen kommen würden. Ich versuche mal so ein paar Beispiele zu bringen. Also Anfang November waren wir noch 10 Leute. Jetzt sind wir eben 100 Leute in 17 verschiedene Gruppen. 17 verschiedenen Gruppen, korrekt gesagt so. Die erste Gruppe beginnt um 5.50 Uhr und die späteste Gruppe ist um 20.30 Uhr zusammen. Und interessant ist gerade bei den Frühgruppen, das hat mich völlig überrascht, also das sind die meisten Gruppen, die sich früh morgens treffen, dass Leute mit Führungsaufgaben dabei sind, also ein hoher Prozentsatz von Pastoren, Pastorinnen, und dass dann umgekehrt auch im Verlauf des Tages ganz spät am Bildschirm, also zum Beispiel ein Ehepaar am Bildschirm sitzt, manchmal noch ein Baby im Arm, dass man zu Hause zusammen dann die Bibel liest, mit Leuten zusammen. Alleinerziehende Mütter, Väter, Ruheständler, Jugendliche beginnt gerade, dass sich das auch in die Richtung anfängt, bekannt zu machen. Und von dort her sind die Rückmeldungen, ich frage immer bei Leuten nach, warum bist du dabei oder wie bist du dazugekommen oder was interessiert dich? Und das, was mich sehr berührt und begeistert ist, dass es eine Reihe von Rückmeldungen inzwischen gibt, wo Leute sagen, ich habe eigentlich mit dem Thema Bibellesen abgeschlossen, aber ich wollte noch mal einen Versuch machen. Und wenn man ein bisschen auch mehr über Leute dann weiß, dann stecken manchmal gebrochene Gemeindegeschichten hinter oder auch schwierige Bibeltexterfahrungen. Und dass Leute sagen, wenn ich aber gemeinsam mit Leuten einen Text lese, dann stürze ich nicht ab in dem Text, vielleicht komplizierte Stellen sind, sondern ich bekomme ja andere Perspektiven von anderen und dadurch relativiert sich auch meine eigene Sicht und das ist ja schön, ja. Also ich habe ganz im Vorwege, bevor alles losging, habe ich das Fundamentalismus-Prophylaxe genannt, was wir machen, weil du hast eben nicht die eine richtige, korrekte Sicht auf die Bibel, sondern ja, du hast andere Perspektiven, wow, die auch dir helfen, den Text aus anderen Sichtweisen zu sehen und inspiriert dich, was andere praktisch sagen, ohne dass du so eine rechthabende Position an der Stelle hast. Also inzwischen gibt es so eine Reihe von Rückmeldungen, gerade gestern noch mit jemandem wieder geredet, weil jeder Tag ist neu, jede Woche sind neue Begegnungen online, dass Leute das so genau beschreiben. Es ist alltagsintegriert, es ist ein kompaktes Format. Gerade Leute, die beruflich sehr engagiert sind, lieben diese Zeitbegrenzung, dass man nicht endlos lange denn weiterredet, sage ich mal, in Gruppen und nicht zum Ende kommt, dass es ein klares Ende gibt, dass es sehr konzentriert ist am Bildschirm und dadurch, dass Zoom eben diese 40-Minuten-Begrenzung hat, dadurch verstehen auch alle sehr schnell, dass sie pünktlich sein müssen, weil sobald sich die dritte Person einloggt, beginnt der Timer rückwärts zu laufen. Am Anfang fühlt sich das ein bisschen stressig an, wenn eine Gruppe aber in Schwung ist und sich gut zurechtfindet, kommt man mit 35 Minuten super gut hin. Alle kommen zu Wort, alle äußern sich ganz kurz. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich dann währenddessen zu beteiligen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo Leute mir am Anfang gesagt haben, im Gottesdienst, manchmal kann ich durch Schichtdienst oder ich kann durch bestimmte berufliche Verpflichtungen am Sonntag nicht im Gottesdienst sein. Und auch das Format ist manchen zu lang. Selbst eine Stunde oder anderthalb Stunden sind Leuten dann zu lang. Und sie sagen, jetzt kann ich aber bestimmte Dinge direkt in meinen Wochenrhythmus einbauen. Und je mehr solche Zeitslots es online gibt, desto leichter finden auch Leute einen Zeitslot, der genau in ihren Wochenrhythmus reinpasst. Und das finde ich toll. Und wenn man natürlich in einer kleinen Gemeinde ist, dann findet man nicht so leicht Gleichgesinnte. Aber in dieser größeren deutschlandweiten Community findet man leichter Gleichgesinnte zu einer bestimmten Zeit, wo man sonst vielleicht nicht Leute finden würde, die gemeinsam mit einem das machen.
Ja, danke schön. Die nächste Frage hast du im Prinzip schon beantwortet. Ankerzellen können sich zu jeder Zeit treffen und scheinbar gehen sie auch etwas viral. So langsam beginnt das. Hast du eine Hoffnung, wie dass das noch größer wird? Was brauchst du dazu, dass das Ganze größer wird?
Ja, das ist, also da sind wir eigentlich wieder beim Stichwort organische Gemeindeentwicklung und Multiplikation. Also viral ist ja vielleicht nicht gerade das Wort, was man in heutiger Zeit verwenden sollte.
Oh ja.
So, das kommt ja irgendwie so aus dem Marketingbereich noch früher, wenn plötzlich so eine Nachricht sich ganz schnell verbreitet hat und so weiter. Und dann, das finde ich schon sehr spannend, wie diese digitalen Möglichkeiten, wie schnell sich Nachrichten verbreiten können. Und durch die ganzen Materialien, die ich zumindest jetzt theoretisch im Kopf habe, sag ich mal, wie so Netzwerke wachsen können, bin ich sehr gewarnt, dass Dinge gar nicht zu schnell wachsen sollen, dass sie eher langsam wachsen, also im guten Sinne wie eine Exponentialkurve. Also in diesem Sinne ist Ankerzellen nicht viral, dass plötzlich in den nächsten 4 Wochen ein Streaming-Event mit, was weiß ich, 50.000 Leuten stattfindet. In diesem Sinne ist es nicht viral. Aber es ist eine Art von innerer Wachstumsdynamik drin, die man auch nicht erzwingt, die einfach sehr organisch ist, weil im Moment sind wir in so einer Mundpropaganda-Phase. Also jetzt, wenn dieser Podcast online geht, dann hören das vielleicht auch andere Leute dann natürlich mit. Aber so eine Mundpropaganda-Phase, wo ich immer denke, man könnte es jetzt mal bekannter machen, aber dann kommen immer genau so viele Leute auf die Website und wollen dabei sein, wie auch eine Aufnahmefähigkeit da ist. Also wenn Leute Interesse haben, dann möchten wir ja ihnen auch gerne ein Angebot machen, dass in den Gruppen dann auch ein Platz frei ist, wo sie mitmachen können. Und das hält sich im Moment so genau die Waage, dass also neue Leute dazukommen und dass bestehende Leute bereit sind, anzufangen, Gruppen zu leiten, zu moderieren. Und das ist ganz toll. Und von dort her investiere ich im Moment sehr stark in die Förderung, die Ermutigung, die Ausbildung von neuen Ankerzellen-Hosts, also Gastgebern, die dann den Mut haben, selbst auch so eine Gruppe zu starten. Und damit wird das ganze Netzwerk dann aufnahmefähiger. Und das interessiert mich sehr. Also wenn ich es ganz kurz formuliere, ich möchte in Deutschland mal eine gute Exponentialkurve erleben. Amen, also nicht eine böse und eine schreckliche. Ja. Ich möchte das mal erleben, dass so eine Art von Multiplikation wirklich organisch gesund funktioniert. Und ich möchte irgendwie mitten im Geschehen mit drin sein, ja. Das ist in dem Sinne jetzt nicht nicht evangelistisch, also nicht, dass das falsch verstanden wird, aber es kann durchaus auch so sein, dass man in Ankerzellen auch Bibeltexte mit Menschen zusammenliest, die auf der Suche sind, die wieder einen Glaubenszugang haben wollen. Gerade heute Morgen wieder, weil ich kriege jetzt viele Mails, gerade heute Morgen hat mir eine junge Frau geschrieben, wo sie gesagt hat, sie ist gerade aus einer Glaubenskrise raus und sie erlebt das wieder. Für sie ist das so wertvoll, dabei zu sein, weil sie hat gerade wieder neu einen Zugang auch gesucht und hatte den Glauben eigentlich schon verloren. Und wenn das natürlich Möglichkeiten bietet, ist das ganz toll und das freut mich sehr.
Viele Christen hoffen ja, dass Corona und damit die digitale Kommunikation auch ein Ende hat, die keine Lust mehr haben auf Zoom, auf Videocalls. Was denkst du, werden digitale Ankerzellen in 2022 noch gebraucht?
Das ist schon sehr weit nach vorne gedacht. Also ich könnte das nicht sagen. Ich bin da selbst offen für. Am Anfang dachte ich, vielleicht ist es wirklich nur so eine Art von Überbrückungsformat. Inzwischen mehren sich aber auch die Stimmen, wo Leute sagen, das ist eigentlich eine Art von Miteinander in Kontakt sein, was völlig unabhängig jetzt von der Pandemie vorhanden ist. Es sind einfach nur die digitalen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und ich muss ehrlich sagen, auch wenn ich viel mit Digitalsachen zu tun habe, ich war vor einem Jahr noch sehr skeptisch, ob man mit digitalen Formaten etwas Besseres machen kann, also als nur das rein Präsente, oder ob nicht das Digitale eher Fehlentwicklungen verschlimmern. Also Beispiel, wenn man zum Beispiel Streaming-Angebote macht, dann ist das aus meiner Sicht eigentlich nur die Förderung von religiösem Konsumverhalten, was es sowieso schon gibt. Und jetzt haben wir es noch in vielfältiger Form digital. Oder wenn einfach nur Gottesdienste online gestellt werden, digital wirkt es dann plötzlich alles sehr langatmig, was man in einem Raum vielleicht kurz was man in einem Präsenzraum, da kann man eine Stunde, anderthalb, zwei Stunden was machen, aber digital fängt es an, langatmig zu werden und deswegen klicken Leute ja dann auch schnell weg. Also ich konnte mir schwer vorstellen, welche Art von Format es geben könnte im digitalen Bereich, was wirklich ein Mehrwert und eine Verbesserung ist. Und da ist für mich eben dieses Ding Ankerzellen echt eine ganz heiße Spur, wo ich merke, das ist wirklich ein Mehrwert. Also, und es hat verschiedene Gründe, das kann man ja schnell an einer Hand aufzählen. Man hat keine Anfahrtswege und man kann früh morgens, also während man, kurz nachdem man aufgestanden ist, kann man schon Leute treffen und mit ihnen zusammen die Bibel lesen, zu beten und so in den Tag zu starten. Ich würde nicht mal durch Bremen, also quer durch die Stadt fahren für 35 Minuten. Also das würde ich wahrscheinlich kaum machen. Wir hatten früher Frühgebetskreise und die waren dann ein bisschen länger. Aber das ist sehr schön und da wird man müde, auch wenn die Entfernungen so weit sind. Oder auch die Tageszeit kann man sich frei aussuchen, wo man sich wann wie trifft. Das kann in der Mittagspause sein. Vor kurzem hatte jemand das gerade genannt, Ankerzellen, das ist sowas wie ein Handwerkerfrühstück. Also morgens um 9, man hat schon das Erste geschafft und dann setzt man sich hin und macht eine halbe Stunde so zusammen und dann geht man weiter. Ja, dann kommt die nächste Etappe und genau sowas ist das. Also es ist kein Seelsorgetreffen, es ist kein Coaching-Treffen, es ist keine lange Kleingruppe, es ist sowas wie ein Zwischenstopp mitten im Tagesablauf oder je nachdem, frühmorgens oder abends denn zum Abschluss. Und es ist durch das Digitale, haben, glaube ich, alle inzwischen als Kulturtechnik gelernt, sowohl, sage ich mal, Videokonferenz, aber auch sich kompakter zu fassen, weil alle nervt es, wenn es endlos langläuft und wenn die Dinge nicht sehr konzentriert sind. Und genau das bildet dieses Ankerzellenformat ab und das scheint auch der Grund zu haben, weshalb Leute gerne davon erzählen und dafür werben.
Wow, also ich bin sehr beeindruckt von dem, was du so erzählst. Und wenn wir jetzt mal über Zahlen reden oder so, hast du gesagt, 100 sind es so gerade. Die deutsche Durchschnittsgemeinde hat so eine Größe von ungefähr 85, die amerikanische so von 120, da bist du mit 100 oder?
Echt so hoch? Ich dachte schon niedriger. Aber du warst bestimmt besser
als durchschnittlich. Ja. Wir hören ja immer noch.
Ja, ja, aber auch in Deutschland. Ich dachte in Deutschland 85, ich dachte, das wäre schon niedriger.
Kann aber, sein, vielleicht korrigiert mich ansonsten. Aber auf jeden Fall ist 100 ja schon eine beachtliche Größe in so, so Dingen. Du hast gerade gesagt, 2022 kannst du noch gar nichts sagen. Aber wenn wir jetzt mal fragen würden, wie eine Gemeinde nach Corona aussehen könnte, also wir haben verschiedene Gespräche schon geführt, auch so mit Ruby Fikes über hybride Kirche oder wie das auch immer. Könnte Ankerzelle eine neue Gemeindeform werden? Was denkst du?
Ja, vielleicht müssen wir den Begriff Gemeinde ganz neu definieren. Das macht es vielleicht so ein bisschen komplexer und komplizierter. Also es ist schon so eine Art ja von Online-Community, wobei, also Ankerzellen ist insofern, das muss man sich auch klar machen, die Leute sind in ihrer kleinen Zellgruppe sozusagen zusammen online und sie haben gar nicht die Notwendigkeit, mit 100 Leuten zusammen zu sein. Also deswegen, es gibt gar nicht große Events auf der Website, wo sich alle sehen oder so, sondern es sind alles kleine Gruppenstrukturen, wo Leute gemischt, je nachdem, zusammen sich treffen. Wir haben zum Beispiel ein Format ausprobiert, das heißt biografisch ankern, wo Leute anhand einer Bibelstelle aus ihrem Leben erzählen, welche Bibelstelle sie begleitet hat. Und dann ist das wieder eine andere Gruppenmischung, also das Hauptformat ist dieses Ankerzellenformat, aber dann haben wir ergänzende Formate, damit Leute sich auch über die eigene Gruppe hinaus kennenlernen. Aber es gibt nicht ein großes gemeinschaftliches Gemeindegefühl und das wird vermutlich auch nicht entstehen. Also das jetzt speziell zum Stichwort Gemeinde. Was mich aber grundsätzlich beschäftigt, also Kirche, sage ich mal, nach Corona, wenn es überhaupt ein Nach in dem Sinne gibt, in welche Richtung bewegt sich da der Zug? Also ganz genau weiß ich das natürlich nicht und es gibt irgendwie ganz viele Aspekte, die man theoretisch dazu sagen kann. Natürlich wird es auch in den nächsten Jahren Digitalverweigerer geben. Also dass Leute sagen, ich will das nicht, ich möchte zurück in die alte Zeit, wo alles präsenzmäßig läuft an einem Ort, in einem Gebäude. Mein Eindruck ist aber, dass die Fragen, die jetzt aufgeworfen werden, also ich komme gerade zurück von einer Gemeindeleitungsklausur, wo wir genau mit einem Leitungsteam darüber geredet haben, wie verändert sich jetzt die Kirchengemeinde, in der sie sich befinden und wo ich versucht habe, ein paar Anregungen zu geben, weil die Fragen, die jetzt gestellt werden, sind die Fragen, die die Zellgemeindephilosophie immer gestellt hat, nämlich warum brauchen wir eigentlich ein Gebäude? Warum brauchen wir gewisse Amtsträger, die irgendwie formal gewisse Programmhandlungen machen in einem Gottesdienst? Warum können wir nicht viel niederschwelliger unser Christsein leben in der Nachfolge Jesu? Also das heißt zum Beispiel, dass jetzt die Gebäude leer stehen. Also je nachdem, wir machen seit November keinen Präsenzgottesdienst mehr. Man dürfte es ja, aber wir machen es bewusst nicht. Auch eine gewisse Solidaritätsfrage, bis wir durch sind durch diese ganze Thematik, mit der wir es jetzt zu tun haben. Das heißt also, mein Eindruck ist, als Zukunftsprognose, wenn man das überhaupt prognostizieren kann, ist, so erlebe ich das bei mir jedenfalls, dass das Digitale das Normale wird und das Präsentische das Besondere. Also dass es da eine Drehung gibt in der Wahrnehmung, auch emotional, weil es ja jetzt eine Kulturtechnik ist, die wirklich nahezu alle Leute gelernt haben. Also wir haben eine ältere Dame, 84, die mit dem Zoom-Link sofort zurechtgekommen ist und dann nach dem ersten Treffen gesagt hat, das wäre ihre erste Videokonferenz gewesen und sie lächelte am Bildschirm ganz stolz, dass ihr das gelungen ist, so ungefähr, ohne dass ihr Betreuer dabei war, der mit dem Laptop geholfen hat, sondern sie ganz alleine das hingekriegt hat. Das ist ja die große Generation der Silver Surfer. Ich glaube, dass Leute, wirklich, so heißt das ja, ne? Also mein Schwiegervater irgendwie ganz vorne dabei, weil seine Enkelin in Südamerika war und deswegen hat er gelernt, also wie man das digital macht. Und das heißt, das Digitale wird sehr normal werden, in vielfältigster Form. Und das Besondere ist dann das Präsente, dass man Leute direkt treffen kann, ähnlich so wie man essen gehen kann oder ins Konzert gehen kann. Und diese Formulierung, die wir auch in Bezug auf Kirche haben, ist ja so absurd, wenn wir sagen, wir gehen in die Kirche oder wir gehen in den Gottesdienst. Seit 20 Jahren, also provoziere ich, je nachdem in welchem Milieu ich bin, dass ich sage, die Sprache ist falsch. Wir gehen niemals in die Kirche oder in den Gottesdienst und trotzdem verwenden wir diese Sprache. Und jetzt durch diese Pandemie wird das praktisch alles nochmal amtlich ad absurdum geführt, dass man in die Kirche nicht hingeht. Und ich glaube, das Digitale kann helfen, zu verstehen, dass die Kirche oder die Gemeinschaft der Christen, mit denen ich unterwegs bin, dass die direkt in meinem Alltag drin ist. Also, dass man nicht zwingend ein Gebäude braucht. Man kann ein Gebäude haben, aber man braucht es nicht. Und kurz noch als Ergänzung, weil ich gerade so im Schwung bin. Ich habe auf dem Weg, wo ich gerade unterwegs gewesen bin, die neuesten Software-Trends irgendwie auch dazu gelesen, gerade was Community-Software angeht. Und ich war selbst sehr interessiert oder begeistert darüber zu lesen. Also zwei Trends, die ich gerade mal nennen möchte, ist, dass Leute sagen, in 2020 haben wir breitflächig gelernt, sowas wie Videokonferenzen zu machen. Also Digitalisierung, Schule, Bildung, Homeoffice, alles klar. Aber die Überforderung nimmt ja jetzt zu, weil man nicht mehr weiß, welcher Link funktioniert wo und habe ich den richtigen Link und wo habe ich meine Ordnung und so. Und deswegen wird der große Trend 2021 sein, dass neue technische Hilfsmittel erfunden werden, wie man sich in den verschiedenen Medienplattformen zurechtfindet, also wie man sich orientieren kann da drin, ohne dass es einen so überanstrengt, digital unterwegs zu sein. Und dann geht es weiter in die Richtung, dass Leute sagen, durch die ganzen Skandale, jetzt bei Facebook oder bei Twitter, wie auch mit den Daten umgegangen wird, wird es geschütztere Online-Räume geben. Es wird im Englischen genannt, also übersetzt, digitale Lagerfeuer. Dass Leute förmlich sowas wie kleine Lagerfeuer haben, wo sie sich online treffen in geschützteren Räumen, auch technisch realisiert, geschütztere Räume. Und ein bisschen sind ja Ankerzellen genau sowas, also in diesem Trend. Und was auch noch interessant ist, 2020 hat man viel so auf Einzel-Events gesetzt, also jetzt auch online, digital, ähnlich so wie der Sonntagsgottesdienst. Man nimmt einzelne Events, die man dann streamt und wo man Leute zu einlädt oder Konferenzen macht oder was auch immer. Und der Trend wird in eine andere Richtung gehen, nämlich dass viel mehr investiert wird in hybride Communities, also sowohl Online-Communities als auch lokale Communities. Und innerhalb dieser Communities werden dann Events angeboten und finden Events statt. Also das heißt, da wird es auch eine Drehung geben, dass nämlich dass die Gemeinschaftlichkeit mehr im Zentrum steht und dann umgekehrt da eingebettet gewisse Events sind. Also wie zum Beispiel eine gottesdienstliche Versammlung. Das finde ich spannend. Also das Digitale löst uns ja letztendlich den lokalen Ort auf und auch eine zwingende feste Uhrzeit. Es ist Kirche ohne Mauern, also worüber wir jetzt nachdenken. Und eigentlich ist das fast ein alter Hut, ja. Das ist ein Zellgemeindethema, dass wir ohne Mauern in unseren privaten Kontexten leben. Und das wird jetzt amtlich, sage ich mal, auf die Tagesordnung geschrieben von Kirche. Und ich finde das sehr spannend, weil dadurch sich Dinge realisieren oder in Bewegung gesetzt werden, wo man sich 20 Jahre den Mund fusselig geredet hat.
Da möchte ich gerade kurz anknüpfen. Ich habe gestern Abend einen Geburtstag miterlebt, von meinem Schreibtisch aus, bei einem Online-Dienst, der heißt Gather. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder schon mal was davon gehört habt.
Nee.
Das ist ein virtueller Raum, der aber zweidimensional ist, wie so ein Schachbrett, wie Computerspiele früher waren. Und man konnte mit den Pfeiltasten seine kleine Figur, sein Avatar, durch diesen virtuellen Raum bewegen. Und sobald man in die Nähe von anderen kam, wurde eine Videoschaltung ermöglicht. Das heißt, wenn man nebeneinander gestanden ist, hat man plötzlich den anderen über das Video gesehen und konnte mit dem reden.
Cool.
Hat man sich entfernt, weiter als, also gather.info oder so, aber Gather Videokonferenzen könnt ihr gerne googeln. Die Person, die den Geburtstag gefeiert hat, hat diesen Raum eingerichtet. Da gab es also einen Tisch, da konnte man ein Spiel zusammen machen, auch ein Online-Spiel. Dann gab es ein Kreuzworträtsel oder so ein Code-Memo oder auch Werwolf. Also es gab so drei Bereiche. Und es gab einen Garten, wo dann Gartenmöbel waren und wo dann auch so Gesprächsgruppen stattgefunden haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe zu Mirja gesagt, oh Mann, was wird das für ein Geburtstag? So jetzt 2 Stunden oder so war das angesetzt, da jetzt Zoom zu machen. Das war so mein Gedanke. Und das war so spannend. Irgendwann 3 Stunden später kam die Emilia rein und hat gesagt so, Papa, wir gehen jetzt ins Bett. Und ich so, oh, ist schon so spät. Weil dadurch, keine Ahnung, 16, 17 Personen da in diesem virtuellen Raum. Aber man hat immer jemand anderes getroffen. Man hat immer eine andere Aktivität machen können. Und ich habe sofort darüber nachgedacht, wie wäre das, wenn man jetzt einen Gottesdienst, wenn man jetzt eine Begegnungsfläche so gestalten würde, dass man, weil es waren Einzelgespräche möglich, es waren Dreiergespräche möglich, es war wirklich, man konnte zusammen spielen. Aber es gab auch so eine Agora, also wenn man da hingegangen ist, waren so ein paar kleine Felder, dann konnte man zu allen reden, zum Beispiel eine Einladung aussprechen, kommt doch jetzt alle, wir wollen Werwolf spielen, uns fehlen nur 3 Spieler. Ja. Und da habe ich gedacht so, wow, also so schlecht die Grafik war, also wirklich habe mich an die 90er erinnert gefühlt oder die 80er. Ja, ja, genau. Naja,
Pac-Man so früher. Pac-Man, das ist ganz wichtig. Ja, Loadrunner.
Ja, genau. So, und das haben wir alle gespielt. Und aber plötzlich ploppt dann halt eben das Video auf oder halt eben, man kann dann glasklar mit dem anderen sprechen. Und da habe ich gedacht so, ja, also kann ich mir wirklich vorstellen, dass man eine Veranstaltung mit diesem Dienst Gather eben macht.
Ja. Oh, das ist doch genau cool. Genau in so eine Richtung wird es doch alles gehen. Also Apps, dafür ist Zoom viel zu schwergängig auch. Es gab am Anfang bei Zoom, gab es diese Zufallsräume, Breakout Rooms. Da musste man ganz mühsam in der Liste teilweise entweder völlig Zufallsgenerator oder Leute per Liste zuordnen. Und also ich mag eigentlich Sachen, wo es ganz wenig Hierarchie gibt, möglichst gar keine Hierarchie. Und bei Zoom musstest du dann aber immer aktiv Leute zuordnen, in welchen Räumen. Jetzt hat Zoom schon nachgebessert, dass du dir selbst die Räume aussuchen kannst und damit kann man auch große Konferenzen machen. Aber das ist jetzt noch der nächste Schritt weiter, wie du es ja gerade beschreibst, dass man sich selbst bewegen kann und dass es automatisiert läuft, dass wenn du in eine gewisse Nähe von Personen kommst, plötzlich du mit ihnen reden kannst und es auch sowas wie ein kleiner geschützter Raum ist, also wo nicht alle mithören auf einmal, sondern wo du nur mit der Person sprichst und du siehst auch, welche Leute mit in diesem kleinen Raum sind. Ähnlich so wie so unsichtbare Wohlfühlzonen, die man um sich herum hat. Ob jemand 50 Zentimeter entfernt ist oder 1,50 Meter entfernt ist, gibt es ja dieses, wie dicht gehe ich an jemanden ran und wann empfinde ich das als zudringlich oder aufdringlich? Also wie weit darf ich Gespräche mithören? Das ist ja ähnlich, wenn man im Foyer bei einem Gottesdienst sozusagen dann ist, sich trifft, wie dicht geht man an Leute ran, dass man mit ihnen dann reden kann. Und das alles virtuell abzubilden, ist doch obercool. Also da bin ich sehr gespannt. Und in diesem Sinne könnte sich vielleicht Ankerzellen weiterentwickeln, aber wahrscheinlich, also es wird kein Weg zurückgehen, dass es keine Digitalisierung da mehr geben wird. Ja, also es sei denn, wir haben so einen halben Weltuntergang, dass der Strom ausfällt, aber könnte ja auch immer noch sein, ja, dass es plötzlich das Internet weg ist, aber trotzdem, das finde ich spannend. Ich habe so ein anderes Beispiel, wie du das jetzt gerade genannt hast. Mir sagte vor kurzem jemand, Jens, ich mache gerne Ankerzellen mit, aber ich will schon mal ankündigen, möglicherweise bin ich im Sommer mit meinem Wohnmobil unterwegs und reise dann durch Europa. Und ich sage so, also mit Begeisterung, ich sage, wo ist das Problem? Wenn du irgendwo Internet hast und WLAN bist, kannst du dich überall zuschalten, ja? Also es ist gerade die Ruheständler, von denen man früher gedacht hat, oh super, das sind jetzt die besten Mitarbeiter, die ganze Gemeinde irgendwie am Laufen halten. Kaum, dass sie aus der Arbeit raus sind, beginnt diese dritte Lebensphase, wo sie sagen, ich habe jetzt Lust, die Welt zu erkunden. Und dann und sage, wie können wir eigentlich da Gemeinde mitbauen? Wie können wir das miteinander in Kontakt bringen, dass Leute gerade auch, wenn sie unterwegs sind, im Urlaub sind und nicht jetzt tot genervt sind von Gemeinden und sagt, lasst mich mal alle in Ruhe, sondern möglicherweise auch, was weiß ich, mit ihrem Wohnwagen an der Nordsee sind oder irgendwo in den Bergen sind und sich zuschalten können. Und das, glaube ich, ist etwas, wo wir eine größere Community denken müssen. Und dann ist die lokale Ortsgemeinde ist dann wirklich nur sowas wie eine Ortsgruppe, also die ganz vor Ort miteinander denn auch in Kontakt ist und möglicherweise auch direkt vor Ort bestimmte Aktionen macht, soziale Aktionen oder und so weiter. Also wir verwenden Software dafür, das heißt Open Social, das ist also eine Software, die frei verfügbar ist, wo Greenpeace mit weltweit gearbeitet hat und das ist entwickelt worden mit Greenpeace, wo Leute eben weltweit vernetzt sind und dann aber in kleinen lokalen Ortsgruppen aktiv werden, um ihre Umwelt mitzufördern und zu gestalten. Aber die große Community ist eben diese Internet-Community, mit der Leute sich abstimmen, sich gegenseitig helfen, Ressourcen teilen und so weiter. Und das, glaube ich, ist eine Spur, wie wir in Zukunft auch Kirche denken müssen. Also nicht, dass man das Lokale gegen das Digitale ausspielt, aber dass beides ineinander greift. Und was ich mir schwer vorstellen könnte, und Ankerzellen ist eben das Erste jetzt, wo ich das sehen kann und erleben kann. Vor kurzem hatte ich gerade noch jemanden gehört, der sagte, naja, wenn man ins Digitale geht, dann würde das nicht so beziehungsorientiert sein. Man muss sich schon live im Raum sehen, man muss den Körper des anderen sehen, man muss sich umarmen können, man muss direkt in die Augen gucken können. Dann ist das beziehungsorientierter. Und ich erlebe, also es kann sein, sage ich mal, wenn Online-Zoom-Veranstaltungen tot langweilig sind, dann schaltet man ab und macht irgendwas anderes parallel. Aber wenn man sehr konzentriert online zusammen ist, erlebe ich das, wie Leute sehr persönlich werden und sehr offen sind. Und gerade wir machen bei uns in der Gemeinde einen sogenannten Karawanengottesdienst, wo wir 5-mal hintereinander so ein Treffen schalten und man dann zwischendurch sich in einem digitalen Foyer trifft und Hallo sagt und kurz Smalltalk macht und dann geht man in so eine nächste Kleingruppenphase rein. Und Leute melden jetzt zurück, die nur während der Digitalisierung zur Gemeinde dazugekommen sind, dass sie sagen, ich habe euch schon so gut kennengelernt und ich bin gespannt, wenn wir uns mal live sehen werden. Also deswegen, das ist das digitale Format, wenn man es richtig zu anpasst und richtig dem die richtige Form gibt, dann ist es sehr beziehungsfördernd, weil Leute am Bildschirm bereit sind, in dieser geschützten Form sehr persönlich auch miteinander zu reden. Und das finde ich spannend. Das habe ich früher so nicht für möglich gehalten.
Wow. Damit hast du ja schon einen Blick in die Zukunft gemacht. Übrigens, ich habe gerade mal nachgeguckt im Internet. Das heißt gather.town und beschreibt genau das, was Björn gerade erzählt hat. Also das große Bild könnte sein, dass wir eine digitale Kirche mit präsentischen Standorten haben. Und das, was die digitalen Nomaden ja schon seit Jahren machen, die sitzen auf Kuala Lumpur und arbeiten IBM in irgendeinem anderen Land dieser Welt. Und natürlich können wir auch mit Mitarbeitern, die in unterschiedlichen Ebenen sind, die können von dort einen Input geben, die können natürlich auch digital viel mitgestalten. Also die Entdeckung dieser Möglichkeiten ist halt pandemisch halt wirklich unglaublich verstärkt worden. Trotzdem noch mal eine andere Frage. Gibt es etwas, wo Kirche unverzichtbar präsentisch ist oder bleiben muss?
Ja, also unbedingt. Also selbst wenn wir jetzt, sag ich mal, das Gebäude und den Standort relativieren in seiner Bedeutung, also mir geht es ja darum eher nur, dass das nicht so als Kirche verstanden wird, dass das Gebäude die Kirche ist. Aber natürlich sind Gebäude und Standorte und lokale Gemeinschaften sehr nützlich. Und insbesondere, also wir versuchen das in unserer Gemeinde auch gerade so ein bisschen auszuloten, weil wir auch dann in Richtung Präsenzgottesdienst irgendwann jetzt wieder denken werden. Also alles, was mit Körperbezogenheit zu tun hat, ist natürlich lokal. Also am Bildschirm sieht man sich nur, man hat eigentlich nur die zwei Sinne, sehen und hören. Und aber fühlen, schmecken, tasten, riechen. Ich meine, das wird vielleicht irgendwann auch möglich sein, dass man über Bildschirme etwas schmecken kann oder irgendwie so, keine Ahnung, wie das dann realisiert wird. Aber im Moment geht das ja alles noch nicht. Das heißt, alles, was mit dem Körper zu tun hat, und auch da sind wir sehr stark ja beim Thema Inkarnation, also dass Kirche eine Verleiblichung braucht. Und wenn ich zurückgehe, das hat jetzt gar nichts mit der Pandemie zu tun. Schon, wir haben in Bremen begonnen mit sozialen Kurzzeitprojekten in der Stadt, also integriert zu arbeiten. Serve the City heißt das, also diene der Stadt. Und da war schon damals die Forschung, wie eigentlich kommen Leute von einem Facebook-Like, was sie setzen, irgendwo überall Like setzen, wie kommen sie in eine konkrete soziale Aktion? Also wie engagieren sie sich lokal? Weil das Wirkliche, was geschieht, also ist natürlich im lokalen Bereich, dass man direkt Menschen helfen kann, direkt sie unterstützen kann. Gerade die ganze Armutsfrage, also mit der wir auch in Bremen ja zu tun haben, das löst sich nicht über das Digitale, sondern Leute brauchen konkrete, praktische Hilfe. Und in dem Sinne würde ich das Digitale als Ergänzung empfinden, als eine Art von Kooperationspartner ist das Digitale, als eine Art von Werkzeug. Ich meine nicht, dass man in das Digitale flüchtet, sondern es braucht die lokale Gemeinschaft. Aber das Digitale weitet einfach den Horizont. Und für bestimmte Themen findet man leichter Gefährten oder Gleichgesinnte, was man in einer kleinen lokalen Gruppe vielleicht so nicht unbedingt hat. Und deswegen, ja, der Horizont wird sehr groß und man hat wesentlich mehr Ressourcen zur Verfügung. Aber das wird die Zukunft noch zeigen, ob uns das Digitale eher lähmt, dass man so in so einer virtuellen Welt dann irgendwann verloren ist und nur noch, sage ich mal, in seiner eigenen Wohnung sitzt und digital nach draußen guckt. Oder ob man, wie es gelingt eigentlich, aus diesen ganzen digitalen Impulsen, die man auch bekommt, konkret in seiner Alltäglichkeit dann auch zu leben, also in dem Umfeld, in dem man sich mit seinem Körper dann auch konkret befindet. Das, glaube ich, wird die Zukunft zeigen. Und es geht ja nicht darum, dass wir uns digital irgendwo verlaufen und verlieren, sondern dass wir konkrete, echte Menschen vor Ort bleiben, die sich nicht nur am Bildschirm sehen. Und dafür, glaube ich, wird es Gemeinde immer brauchen. Aber was weniger nötig sein wird, ist, dass wir Gemeinde eben als Gebäude denken, als Programm am Sonntag denken, als eine ganz konkrete, abgeschlossene Gruppe mit klaren Grenzen, wer drin und draußen ist. Das, glaube ich, wird zweitrangiger werden.
Wow. Björn, möchtest du die finale Frage stellen?
Ja, gerne. Jens, Du hast so viel erzählt und so mit reingenommen auch. Und ich merke das wirklich da auch lange, lange Jahre von deinem Pastorendienst, von der Ausbildung, von deinen Recherchen zwischendrin bis heute sich so Fäden durchziehen, wie du genannt hast, echte Nachfolge, diese Möglichkeit, dass Gemeinde ganz anders ist, dass man nicht in die Kirche geht, sondern Kirche ist und so weiter und so fort. Paul Zulehner, ein Professor, Religionssoziologe aus Wien, hat mal gesagt, die Funktion einer Vision besteht darin, zwischen einer unerwünschten und einer wünschenswerten Zukunft zu unterscheiden. Gibt es denn eine Vision, einen Traum von Kirche, wo du sagst, das ist das Ding, das ist für mich die wünschenswerte Zukunft und eine unwünschenswerte Zukunft, die möchte ich eigentlich nicht, aber das Wünschenswerte. Was verfolgst du da? Was ist deine Vision? Was ist dein Traum von Kirche?
Das ist eine sehr wertvolle und wichtige Frage. Ich merke, wie schwer es mir fällt, das so ganz kurz zu fassen, weil gebe mir noch kurz was, dass ich da nochmal.
Wir gehen dann schon mal, wenn du noch ein bisschen das ausführen willst.
Ja, komm. Yeah. Nein, Punkt ist folgendes. Also das Wort Vision, finde ich, ist immer so groß. Also ich glaube, auch bei alles, was mit Kirchenentwicklung im Moment zu tun hat und gerade auch bei Ankerzellen habe ich Kontakt jetzt auch mit Pastoren, die genauso auf der Suche sind nach Kirche. Was wird eigentlich die Zukunftsgestalt sein? Gibt es sowas? Und irgendwie fahren wir da ja auch auf Sicht, dass es vieles neblig ist und man gucken muss, wo bestätigt sich was, wo was nicht. Ich würde die Frage Traum von Kirche in zweifacher Form eigentlich beantworten. Ich würde könnte bestimmte Dinge sagen, die ich nicht möchte und umgekehrt Dinge sage, die ich mir wünsche. Also was mich echt nervt, ich bin 30 Jahre Pastor, was mich nervt ist, wie stark auch in unserem Kontext der christliche Glaube in so eine Konsummentalität reinfällt. Mhm, ja. Also dass angestellte Personen so eine Versorgungsleistung erbringen sollen für die Gemeinde. Und in unserer Gemeinde ist das zum Glück nicht so. Ja, aber ich habe verschiedene Muster, kenne das oder auch von Kollegen. Also die Konsummentalität, dass der Pastor auch in seiner Rolle oder die Pastorin so eine Aufgabe hat, die Gemeinde zu versorgen. Also was ich mir im Gegenzug dazu wünsche, ist, dass Leute viel mündiger ihren Leben leben, dass sie Gefährtinnen auf dem Weg sind, gemeinsam Jesus zu folgen und das eben viel elementarer ist. Also dass man nicht irgendwelche Amtspersonen oder ausgebildeten Personen oder wie auch immer braucht, damit man in seinem christlichen Glauben unterwegs ist und entschlossen dabei ist. Also das ist so eine Negativfolie. Also möglichst wenig Konsumchristentum, auch nicht Events, die das immer bedienen, dieses Konsumchristentum. Ja, das Zweite, Amen. Was mir dazu... Ja, okay, da sind wir uns einig.
Ich kann dich nur unterstützen, genau.
Klein und gut als irgendwie groß und einfach nur so eine Versorgungsstruktur. Das Zweite, was mich beschäftigt, und da sind wir ja auch lange bei, haben wir ja auch lange eben drüber geredet, ist dieses, wie kann Kirche weniger gebäudeorientiert denken und auch dadurch rauskommen, aus so einer zentralisierten Form Kirche zu denken. Also wie kann man eher so mit kleinen Gruppen, die miteinander in Kontakt sind, denken, man muss gar nicht so viele Leute kennen. Angenommen, man würde 1000 Leute sein, man muss alle Leute gar nicht kennen. Aber es ist wichtig, Leute zu kennen, mit denen man gemeinsam Jesus folgen will. Also dass es eher in so eine Richtung Netzwerk-Community geht, vielfältige Kontakte, interessante Leute kennenzulernen und dadurch auch inspiriert und gesegnet an dem Ort zu leben, wo ich gerade selbst eben wohne, wo Leute wohnen. Also weg von dieser Gebäudementalität. Und ich meine Gebäude nicht einfach nur eine Immobilie, die man verwaltet. Ich empfinde es als echt frustrierend, wie lange unsere deutsche Kirchengeschichte Kirche als Gebäude denkt. Und wie man immer meint, man ist erst eine richtige Kirche, wenn man ein Gebäude hat. Und alles, was ohne Gebäude läuft, das ist noch keine richtige Kirche oder irgendwie so. Also das strengt mich auch an, das ist auch eine lange Frustrationsgeschichte. Und was Drittes, wenn ich das auch noch sage, weil das hängt alles, sind eigentlich immer dieselben Punkte, die man nur variiert. Was mich auch anstrengt ist, wenn so sehr alles auf den Sonntagmorgen konzentriert ist. Ich lese das in Gemeindekonzepten immer wieder, wo Leute sagen, der Sonntagmorgen ist das Zentrum der Gemeinde. Ich würde sagen, nein, auf keinen Fall. Der Sonntagmorgen ist nicht das Zentrum der Gemeinde, sondern das gemeinsame Leben, die Christusgemeinschaft, dass der Auferstandene sich zwischen uns bewegt, ähnlich wie das in der Offenbarung hier steht, dass Jesus zwischen den Leuchtern, also den Gemeinden auch hin und her ging. Das ist viel interessanter. Also, dass da eine gewisse geistliche Dynamik sich bewegt im Beziehungsnetz der Gemeinde. Und dann als Ergebnis kann man sich auch mal am Sonntagmorgen treffen und Hallo sagen. Also ähnlich so wie ein Pilz, der dann aus dem Boden schießt. Also das Eigentliche ist das Myzel unter der Erde. Und dann gibt es eine Veranstaltung, die wie so ein Pilz aufploppt, als Frucht davon, was wie das lebendige Beziehungsnetz ist. Und bei diesem Thema, also weniger den Sonntagmorgen so als Zentrum und viel mehr alltagsintegriert, Kirche denken und zu leben, mehr in einem digitalen Rhythmus auch zu leben, dass man ganz normal in seinem beruflichen oder seinem häuslichen Alltag den christlichen Glauben integriert und nicht als Einzelperson, und das bietet jetzt eben das Digitale, dass man ein Wir findet im Internet, dass man eben gemeinsam zwei oder drei in Jesu Namen sich zusammenbringen und gemeinsam, also aus den apostolischen Texten hört, gemeinsam betet und dann gesegnet und inspiriert zurück an den lokalen Ort geht, wo man sich befindet. Das ist schon lange ein Traum, den ich also seit vielen Jahren habe, aber ich muss ehrlich gestehen, dass ich so die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre da immer ja, weichgekochter war, ob es noch funktionieren wird, ob da noch irgendwas kommen wird in meinem Leben. Und jetzt kriege ich also eine neue Spur, dass Dinge ganz neu interessant werden. Und das hoffe ich, dass wir das mehr erleben und dass viel mehr Kirchen sich darauf einlassen, auf diese Abenteuerreise, und dass es nicht einfach nur so eine Art von Überbrückung ist, so ein Luftanhalten, bis Corona endlich vorbei ist, sondern dass Corona uns auch die Bälle zuspielt und die Fragen ernster und tiefer macht, damit wir wirklich neu über Kirche nachdenken, wie sie alltags- und gesellschaftsintegriert an ganz vielen verschiedenen Standorten, ökumenisch, konfessionsübergreifend, miteinander in gutem Sinne für die Gesellschaft und für Menschen in unseren Städten und in Landkreisen sozusagen wirksam ist. Und das finde ich spannend. Und es ist super spannend, ja, dass die Grenzen zwischen den Kirchen verschwimmen. Also, dass Leute sich finden, egal welchen konfessionellen Hintergrund sie haben, und man Leute findet, die ähnlich neugierig und offen und positiv sind. Und in dieser Form freue ich mich auf die Kirche der Zukunft.
Wow, das war ein wirklich starkes Schlusswort. Das ist ja der Podcast für Gründerinnen und Gründer, der Gründercast, alles, was Gründer brauchen. Und das ist eine der Möglichkeiten, eine der Sachen, wie, glaube ich, Kirche der Zukunft aussehen kann und was wir gemeinsam lernen können. Danke, dass wir von dir lernen konnten, Jens. Das fand ich auch selber total spannend, deine Gedanken nochmal so treffsicher zu hören. Auch als Shoutout für dich. Unter jensstangenberg.de findet man ja deine kompletten Podcasts, deine Reihen, genau, auch zu Fluider Kirche, Bibelfundamentalismus oder halt allein schon die ganzen Geschichten über das Neue Testament, wo du ja auch wunderbar darstellst, Buch für Buch weitergehst und so weiter und so fort. Ist noch nicht ganz fertig, oder NT?
Nee, ich wollte heute und morgen bin ich an einer neuen Folge am Arbeiten, aber Ankerzellen ist im Moment so dominant und auch so spannend, dass die Podcast-Folgen leider ein bisschen warten müssen. Geht aber noch weiter.
Ja, genau. Also es lohnt sich, vorbeizusurfen, sich das anzuschauen oder bei den ganzen Diensten nachzugucken. Genauso wie den Gründercast, den gibt es auch überall. Also von daher schön, dass wir uns da digital vernetzen können, weiterkommen. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank auch vom Klaus, den wir jetzt nicht mehr dazu geschaltet haben, aber genau, er richtet liebe Grüße aus.
Ja, danke auch von meiner Seite. Vielen Dank euch beiden.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.